SRF 2 Kultur.
Heute vor 90 Jahren endete das Osmanische Reich und Atatürk rief die türkische Republik aus. Zum Jubiläum wird heute, genau heute in Istanbul, ein Megaprojekt eingeweiht. Ein Bahntunnel unter dem Bosporus verbindet den europäischen mit dem asiatischen Kontinent. 45.000 Menschen sollen die Züge pro Stunde transportieren können. Der Marmaray-Tunnel ist eines der großen Infrastruktur-Megaprojekte von Ministerpräsident Erdogan. Ich bin jetzt verbunden mit dem SRF Südosteuropa-Korrespondenten Werner van Gent. Werner van Gent, was symbolisiert dieser Marmaray-Tunnel?
Also Sie haben es vorhin auch gesagt, es symbolisiert natürlich, dass die Türkei wirklich ein fortschrittliches Land ist, das zu enormen Projekten imstande ist und auch imstande ist, diese enormen Projekte erfolgreich abzuschließen. Also es gab sehr viele Zweifel im Vorfeld dieses Projektes, aber heute war es doch eine große Fete und heute hat man gesehen, doch, es funktioniert. Die Züge können von Europa nach Asien und umgekehrt fahren.
Dieser Tunnel ist ja schon während der osmanischen Zeit angedacht worden. Um 1860 war das schon ein Plan. Der Zeitpunkt für die Einweihung ist gut gewählt, der 90. Staatsgründungsfeiertag. Wie nimmt denn die Bevölkerung den transkontinentalen Tunnel auf?
Eben, es ist eine große Fete und es ist natürlich ein Erfolgsgefühl bei den Leuten. Es ist aber auch sehr praktisch, denn Istanbul ist verkehrsmäßig am Zusammenbrechen. Also man weiß nicht mehr, wie man von Asien nach Europa kommt und die Mehrheit der Leute, die in Europa arbeiten, wohnen in Asien und die Boote sind völlig, die Fähren sind völlig überfüllt und die zwei Brücken, die es schon gibt, auch die sind überfüllt. Da braucht man manchmal 2 Stunden bis 2,5 Stunden, um überhaupt von zum Beispiel Kadıköy nach Sirkeci zu kommen, also auf die europäische Seite zu wechseln.
Aber es gab auch Misstöne. Umweltverbände haben gegen diesen Tunnel demonstriert und auch Kulturvertreter haben sich gegen den Bau gewehrt. Warum, Werner van Gent?
Es gibt zwei Gründe. Erstens mal, bevor dass die Bahn aus Bayoglu in die Erde verschwindet, überquert sie nochmals das Goldene Horn. Und die Brücke, die gebaut wurde, ich glaube, niemand in Istanbul würde sagen, das ist jetzt eine schöne Brücke. Das ist ein hässliches, plumpes Ding mit zwei Schwertern darauf, die in die Höhe zeigen. Und so hat zum Beispiel die UNESCO hat schon angedroht, Istanbul dem Prädikat Weltkulturerbe zu nehmen, wenn das sich nicht ändert. Aber Erdogan war diesbezüglich nicht flexibel und die Brücke steht jetzt. Und die Züge werden jetzt über die Brücke fahren und dann in die Erde verschwinden, um dann nach einigen Minuten in Asien wieder aufzutauchen.
Und mit der neuen Bahnlinie sind London und Peking ja mit einem Schienenkorridor neu verbunden. Wie wird das jetzt Istanbul und vor allem auch die Türkei verändern?
Ich denke nicht, dass das eine große Veränderung gibt, denn die Züge konnten schon über eine Fähre nach Asien transportiert werden. Der Zugverkehr, der nationale Zugverkehr, auch der internationale Zugverkehr ist nicht sehr wichtig momentan. Aber natürlich gibt es die Idee, dass man von Paris bis nach Peking fahren kann. Es gibt da noch einige Lücken und es gibt vor allem Grenzübergänge, die völlig unmöglich sind. Aber die Idee, dass es jetzt eine durchgehende Strecke gibt, ist schon etwas, was attraktiv ist. Für die Istanbuler ist es in allererster Linie doch eine Lösung für den Alltag, für die Alltagsprobleme.
Also eine Art U-Bahn unter dem Bosporus hindurch. Genau. Ministerpräsident Erdogan, wir haben es gesagt, hat sich mit diesem Riesenbau ein Denkmal zu Lebzeiten gesetzt. Erdogan ist auch der Name, der im Zusammenhang mit den Gezi-Park-Krawallen am meisten genannt wurde. Er ist die Antifigur der jungen Türkinnen und Türken. Wie ist das politische und gesellschaftliche Klima jetzt im Moment in der Türkei angesichts dieses autoritären Regierungschefs?
Also ich bin gerade aus Istanbul zurückgekehrt und das Klima ist nach wie vor sehr schlecht, würde ich sagen. Also der Graben zwischen dieser urbanen Minderheit der jungen Leute, der Intellektuellen und der nicht urbanen Mehrheit, die Anhänger von den Anhängern von Tayyip Erdogan. Dieser Graben ist eigentlich noch tiefer geworden nach den Unruhen vom Sommer. Momentan ist es ruhig in Istanbul, allerdings hatten wir am vergangenen Wochenende in Ankara ähnliche Probleme. Und ich denke, dass das Problem ist nicht ausgestanden, weil es gibt null Verständnis auf der Seite von Erdogan für diesen Protest und es gibt auch auf der Seite des Protestes überhaupt kein Verständnis für den Erfolg Erdogans und es gibt durchaus auch Erfolge Erdogans. Er kann etwas vorweisen und die Monumente, die er sich jetzt da setzen will, die haben natürlich jetzt in diesem Fall von Marmaray, haben auch wirklich eine wichtige Bedeutung für die Bevölkerung. Das sind nicht nur Vorzeigeprojekte.
Werner van Gent, SRF Südosteuropa-Korrespondent, über den gigantischen Bahntunnel, der unter dem Bosporus durchführt und ab heute Europa und Asien in Istanbul verbindet. Am 90. Jubiläumstag der Türkei.
Die Kulturnachrichten mit Nino Gadient auf SRF 2 Kultur. Der Startdirigent Daniel Barnbäum verlässt die Mailänder Scala 2 Jahre früher als geplant. Der Grund, Barnbäum habe viele andere Projekte, schreibt das Opernhaus in einer Mitteilung. So ist er auch Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper und er baut in Berlin eine Akademie für Jungmusiker auf. Als Nachfolger von Daniel Barnbäum in Mailand ist der italienische Dirigent Riccardo Chai im Gespräch. Vandalen haben am letzten Sonntag in Basel große Teile einer Peter Greenaway-Installation zerstört. Die symbolischen Grabdenkmäler sind mit einem Bildschirm ausgestattet. Darauf sind Kurzfilme des britischen Künstlers zum Thema Totentanz zu sehen. 6 der Grabinstallationen mussten neu gemacht werden, sagt Matthias Buschle vom Freien Totentanz.
Wir mussten die Gebäude wirklich von Grund auf wieder frisch herstellen. Man konnte das Holz mehr oder weniger verwenden, aber man musste es von Grund auf wieder aufbauen, weil die Bretter, das Holz, die Dächer, der Giebel, die Säulen waren zersplittert, waren auseinandergerissen.
Die Verantwortlichen rechnen mit 15.000 Franken an Zusatzkosten. Dazu kommen Mehraufwände für das nötige Sicherheitspersonal. Der Belgier Philippe Birot wird neuer Direktor der Frankfurter Kunsthochschule. Der belgische Kunsthistoriker war von 2005 bis 2011 Leiter der Kunsthalle Bern. Er wird seine neue Aufgabe in Frankfurt im April 2014 antreten.
Von den Vorhängen auf der Sonnenseite oder von alten Polstermöbeln kennen wir das. Sie bleichen aus, sie sind verschossen. Aber bei Bildern das Ähnliche? Ist das auch so schön? Ist das auch so romantisch? Einst waren sie leuchtend gelb, inzwischen sind sie eher mattbraun, die Gemälde impressionistischer Meister. Sie haben seit ihrer Erschaffung einen eindrücklichen Wandel durchgemacht. Schon im 19. Jahrhundert ist aufgefallen, dass vor allem das prominente Chromgelb dazu neigt, sich mit den Jahren in ein unansehnliches Braun zu verfärben. Welche chemischen Reaktionen Van Goghs Sonnenblumen haben ermatten lassen, das hat ein internationales Forscherteam nun unter dem Mikroskop beobachtet. Katharina Boxler berichtet.
Die Farben impressionistischer Gemälde sind altersschwach, ganz besonders aber das Chromgelb. Das ist schon länger offensichtlich. Einem Forscherteam um Koen Janssens von der Universität Antwerpen ist es nun mit Hilfe hochauflösender Mikroskope erstmals gelungen, direkt auf der Ebene der Atome zu beobachten, wie das Chromgelb altert, also wie sich die chemischen Verbindungen unter dem Einfluss von Licht verändern.
We actually can observe what is happening during the degradation process. We can directly observe the chemical changes that are happening on the nanoscale. That's the essence.
Die Chemiker der Universität Antwerpen haben die Proben aus einer 100 Jahre alten Tube Ölfarbe im Zeitraffer altern lassen. Sie haben das originale Chromgelb mit UV-Licht bestrahlt, mit einem unsichtbaren Lichtanteil, wie er auch im Sonnenlicht enthalten ist. Nach 3 Wochen war da kein leuchtendes Gelb mehr, sondern ein Schokoladebraun, sagt Koen Janssens.
The paint that was originally bright yellow turned kind of chocolate brown color.
Die Beobachtung der Antwerpener Forscher hat gezeigt, wie sich die für den leuchtend hellen Gelbton verantwortlichen Chromverbindungen auftrennen und sich in neuer Formation zu braunem Chromoxid zusammentun. Betroffen ist nur die äußerste, hauchdünne Farbschicht. Das heißt, ein wenig kratzen und schon käme darunter das ursprüngliche leuchtende Gelb wieder zum Vorschein. Doch das würden Restauratorinnen wie Ella Hendricks vom Van Gogh Museum Amsterdam nie tun.
Because that's not the ethics that we follow, because you would then be removing the original material that has been applied by Van Gogh. So we would never remove original paint from a painting.
Kein Originalmaterial zu entfernen und keine neue Farbe aufzutragen, das gebieten die ethischen Standards der zeitgenössischen Restaurierungskunst. Ist es aber im Gegenzug ethisch vertretbar, Gemälde zu präsentieren, deren Farben heute stark von den ursprünglichen abweichen, so dass sie nicht mehr die von Van Gogh beabsichtigte Wirkung entfalten können? Ja, erwidert Ella Hendricks, jedes Bild beginne zu altern vom Moment an, wo es von der Staffelei genommen werde. Dessen seien sich Künstler sehr bewusst. Wir müssten uns einfach darüber klar werden, dass sich jedes Bild über die Zeit verändere.
I mean, the pictures start to age from the time that they leave the easel of the painter, and painters were well aware of this. So I think it's a different way that we need to start thinking about paintings. They don't look the way they were when they were made.
Der Entscheid Van Goghs, in seinen Gemälden auf die strahlend gelben, synthetischen Chrompigmente zu setzen, markierte einen Meilenstein in der Geschichte der Kunst. Die Wirkung war umwerfend und sie berührt offensichtlich auch die Betrachter von heute. Dies haben Ella Hendricks und ihre Kolleginnen vom Van Gogh Museum eindrücklich beobachten können. Als sie neben Van Goghs legendäres Schlafzimmergemälde eine Rekonstruktion mit den ursprünglichen Farben projizierten, habe das Publikum sehr positiv auf die beiden Versionen reagiert, sich gefreut und besser verstanden, welche Wirkung der Künstler mit seiner Farbwahl beabsichtigte.
They were very interested and they could understand much better the intention of the artist when he made this painting by seeing the reconstruction. So they were happy to have this information.
Es sind Studien wie jene von Koen Janssens von der Universität Antwerpen, die solche Rekonstruktionen heute möglich machen. Rekonstruktionen, die zeigen, wie es damals war und warum es uns noch heute bewegt.
Denn was wir heute sehen, ist nicht immer das, was die Vision des Künstlers wirklich war. Katharina Boxler hat berichtet. Das Van Gogh Museum in Amsterdam hat eine App entwickelt dazu. Bekannte Bilder wie das Schlafzimmer von Van Gogh zeigt das Programm in jenen Farben, so wie sie erschienen, als Van Gogh das Bild selbst gemalt hat. Den Link dazu finden Sie unter srf.ch/wissen. Bienen summen nicht. Jedenfalls nicht in ihrer eigenen Wahrnehmung. Wie Bienenklänge hören, in Anführungszeichen, kann man an einer begehbaren Installation im Zoologischen Museum in Zürich erfahren. Über die Klangvielfalt im Innern einer Wabe hat Irene Grüter gestaunt.
Schnattern wie von Gänsen, grillenhaftes Zirpen, Trappeln und Gackern wie im Hühnerhof und manchmal trötet, wie von weit her, ein Nebelhorn dazwischen. So klingt's im Innern eines Bienenstocks, jedenfalls für die Bienen. Denn sie hören ihr eigenes Summen nicht. Sie nehmen Klänge über die Beine wahr, sagt der Tontechniker Andrew Phillips.
Die Bienen haben an ihren Beinen das Johnson-See-Organ. Das ist ihr Ohr. Vibrationen gehen durch die Beine der Biene in dieses Organ und das wird durch die Nerven ins Hirn geleitet und so hören die.
Was die Bienen hören, wollten Andrew Phillips und der Musiker Bert Hoffmann für menschliche Ohren übersetzen. Dafür haben sie Körperschallmikrofone in einen schalldicht isolierten Bienenstock versenkt und wochenlang aufgezeichnet, was sich darin abspielt.
Ich habe schon vermutet, dass man irgendwelches Genage hört und ein Geknabber. Und ab und zu, wenn eine Biene über ein Mikrofon läuft, dann hört man das ganz laut. Es gibt Klänge, wenn viel los ist, wenn es kalt ist, kommen alle rein, dann drücken sie sich zusammen und manchmal hört man, wie eine Biene ein bisschen eingeklemmt wird am Mikrofon. Das gibt so einen Surren, aber es gibt unglaubliche Klänge. Es gibt dann ja auch den Moment, den man auch hört in der Installation, die 2 Stunden, bevor sich das Bienenvolk teilt. Da ist eine Aktivität im Gang und da gibt es Klänge. Ich habe gedacht, ich höre Aliens.
Über die Vielfalt der Klänge konnte auch die Imkerin Barbara Schück nur staunen, die dabei half, das Bienenvolk im Versuchskasten anzusiedeln.
Wir Imkerinnen und Imker, wir hören, ob es einem Bienenvolk gut geht, ob es aggressiv ist, dann machen wir den Kasten schnell wieder zu. Wir hören, ob es sanft in einer guten Stimmung ist. Aber wie differenziert diese Klänge auf den Waben sind, das hat uns völlig fasziniert.
Man weiß zwar schon lange, sagt Barbara Schück, dass Bienen auch über Klänge kommunizieren, doch wie genau ist noch kaum erforscht.
Bienenklangforschung steckt noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Die Idee ist auch, dass die Naturwissenschaft mit diesem wirklich sehr großen Klangmaterial jetzt vielleicht auch etwas anfängt.
Das ist eine Idee hinter dem Projekt, das der Musiker Bert Hoffmann als transdisziplinäre Masterarbeit an der Zürcher Hochschule der Künste entwickelt hat. Die aufgezeichneten Klänge aus dem Inneren einer Wabe können die Besucherinnen und Besucher im Zoologischen Museum in Zürich in einem nachgebauten Bienenstock anhören. Vor diesem Kubus, und hier beginnt der künstlerische Teil der Klanginstallation, bewegt man sich akustisch in der Anflugsschneise der Bienen. Hier hört man ihr Summen, überlagert von den Stimmen eines Chors. Stimmen tauchen auf, schwingen sich über das Summen und schwellen an zu einem Sphärenklang, um dann wieder zu verschwinden. Mit einem Kammerchor aus Laienstimmen wollte Bert Hoffmann die Wandlung vom Naturklang zum Kulturklang nachzeichnen.
Eine der Theorien besagt ja, dass der Mensch zur Musik gekommen ist wegen den Tiergeräuschen. Er hat sie imitiert, hat sie weiterentwickelt, hat sie verändert und so könnte die Musik unter anderem entstanden sein. Wir haben dann gesagt, okay, diese Bienen, die summen eben so ums kleine B rum, da habt ihr das B und jetzt legt los und jetzt seid Bienen, geht durch diesen Mikrofonwald durch, bewegt euch verschieden, hoch, tief, schnell, langsam, laut, leise. Dann haben wir immer gleich abgehört. Das ist ganz wichtig, weil wir arbeiten natürlich in einem 3D-Sound und es ist sehr speziell, wenn man plötzlich die eigene Stimme hört, wie sie um den Kopf fliegt. Das ist wirklich der anderen Art.
Be a bee, sei eine Biene. Die begehbare Klanginstallation von Beat Hoffmann steht bis Anfang Februar im Zoologischen Museum Zürich. 3-mal pro Woche sind Imkerinnen und Imker anwesend, um Fragen zu beantworten. In jedem Gartencenter kann man heute Kästen für Wildbienen kaufen. Bienen füllen die Kinokassen und neuerdings sind sie auch Gegenstand einer Kunstinstallation in Zürich. Woher kommt dieser Bienenboom? Darüber hat Irin Grüter mit der Imkerin Barbara Schück gesprochen.
Die Grundkurse für Jungimker müssen mittlerweile doppelt geführt werden. Den Erfolg von Markus Imhofs Dokumentarfilm More Than Honey spüren die Imkerverbände deutlich, sagt Barbara Schück. Sie empfiehlt allen Interessenten erst einmal einen 2-jährigen Grundkurs, denn viele Bienenbegeisterte unterschätzen den Aufwand für die Imkerei.
Sich mit Herz und Seele der Imkerei verschreiben, das ist sehr, sehr aufwendig.
Wer Bienenvölker hat, muss bereit sein, sein Leben nach ihren Bedürfnissen zu richten.
Die Imkerei ist sehr jahreszeitenabhängig. In den Spitzenzeiten Mai, Juni, da bin ich jeden Tag im Bienenhaus. Und im Winter ist es ruhiger. Da sind meine Bienen gut eingewintert. Da mache ich all die Arbeiten, die dann liegen geblieben sind. Honig schön etikettieren, Wachs einschmelzen, Gerätschaften putzen, mir überlegen, wie mache ich das nächstes Jahr. Aber in den Spitzenzeiten ist man dran. Da geht man auch nicht in die Ferien. Und wenn man mal 2 Tage geht, dann schwärmen sie bestimmt genau dann.
Entweder man widmet sich den Bienen mit Herzblut oder man lässt es besser bleiben. Doch weshalb interessieren sich neuerdings urbane Menschen, die getaktet im Büro arbeiten, umgeben von den neuesten Hightech-Tools, für den uralten Brauch des Bienenzüchtens? Die Sehnsucht nach Ursprünglichkeit kommt hier mit Ängsten vor der Umweltzerstörung zusammen, glaubt Barbara Schück.
Die Biene als Kulturlebewesen, sie ist notabene das drittwichtigste Nutztier in der Schweiz, berührt. Wir essen alle gerne Honig, wir riechen den Bienenwachs gern. Und das Realisieren, dass es den Bienen schlecht geht, ich denke, da passiert jetzt etwas Ähnliches wie damals mit dem Waldsterben, dass man erschrickt. Etwas, das es immer gegeben hat, Bienen, denen geht's jetzt schlecht. Da muss jetzt was geschehen.
Nun zeigen sich Umweltprobleme ja nicht nur im Zustand der Bienen. Auch andere Tiere und Insektenarten leiden unter der intensiven Landwirtschaft, unter Umweltgiften und Monokulturen. Doch anders als die Bienen, sagt Barbara Schück, haben Wespen eben keine Lobby.
Wenn wir eine Biene anschauen, dann geht das Herz auf. Das ist ein niedliches, kleines Pelztierchen. Im Gegensatz zur Wespe, vor der wir Angst haben. Die Bienen sind sehr positiv besetzt.
Das Summen von Bienen löst Erinnerungen an lange Kindheitssommer aus, an den Geschmack von Honig, an Biene Meier, die vorm ins Bett gehen putzig über den Bildschirm flatterte. Schön, wenn das die Stadtmenschen von heute dazu bewegt, Wildbienenkästen auf den Balkon zu stellen. Die Imkerinnen und Imker freuen sich jedenfalls über das neue Interesse, auch wenn viele Begeisterte nach dem Grundkurs merken, dass sie die Bienen doch lieber aus der Ferne bewundern.
In westlichen Ländern wird über Homo-Ehe und eingetragene Partnerschaften diskutiert. Das ostasiatische Land Taiwan will hingegen einen Schritt weitergehen. Ein Gesetzesentwurf sieht vor, dass sich auch mehrere Personen rechtlich binden können. Auch sonst gibt sich die kleine Insel im chinesischen Meer fortschrittlich. Erst kürzlich fand die Taiwan Pride zum 11. Mal statt. Mit über 60.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Schwulen- und Lesbenumzug in ganz Asien. Der Bericht von Martin Aldrovandi.
Hier ist eines der Schlafzimmer, daneben haben wir den Computerraum. Wo Yaohu führt durch die zweistöckige Wohnung in einem Vorort von Taiwans Hauptstadt Taipeh. Buddha-Statuen stehen im Wohnzimmer, weiße Lilien schmücken das Fensterbrett. Zu sechst wohnen sie hier, eine Lebensgemeinschaft schwuler Männer. Der Jüngste ist 30, der Älteste 55 Jahre alt.
Einige Leute sagen, wir seien eine sehr seltsame Gemeinschaft, eine, die womöglich noch ständig wild durcheinander Sex hat. Von anderen höre ich, dass sie unsere Familie toll finden, weil wir füreinander sorgen können, vor allem, wenn wir eines Tages alt sind.
Nein, wilde Sexpartys im Wohnzimmer gäbe es keine, sagt Guo Yaohu. Für den 40-jährigen Polizisten hat die Lebensgemeinschaft dagegen viele praktische Vorteile. So haben die Männer ihre Wohnung gemeinsam gekauft, auch die Hausarbeit würden sie sich aufteilen. Doch wie sieht die Lebensgemeinschaft rechtlich aus?
Derzeit geht es uns allen noch gut. Doch was, wenn ich eines Tages nicht mehr da bin? Meinen Besitz will ich doch an die Menschen vererben, die ein Leben lang für mich gesorgt haben.
Genau dies will ein taiwanischer Gesetzesentwurf lösen. Auch mehr als 2 Menschen sollen sich rechtlich binden dürfen. Dies können Liebesbeziehungen, aber auch enge Freundschaften sein. Die Ehe ist nicht nur für Mann und Frau, rufen die Aktivisten vor dem taiwanischen Parlament. Anfang Oktober haben mehrere Nichtregierungsorganisationen dem Parlament 3 Gesetzesentwürfe übergeben. Die Homo-Ehe, ein Partnerschaftsgesetz und die eingetragene Beziehung zwischen mehr als 2 Personen. Diese ausgearbeitet hat die Allianz zur Förderung ziviler Partnerschaften. Generalsekretärin Tian Zijie will nichts weniger als eine Revolution der Ehe.
Bei der Vorbereitung ist uns schnell klar geworden, dass viele Homosexuelle gar keine klassische Ehe wollen. Deshalb setzen wir uns nicht nur für die Homo-Ehe ein. Jeder soll das Recht haben, die Familie zu gründen, die für ihn stimmt.
Ein völlig neues Konzept, nicht nur für Taiwan. Während sich bereits über die Hälfte der Taiwaner für die Homo-Ehe ausspricht, wissen nur wenige über die Mehrpersonenfamilie Bescheid. Diese werde es im Parlament denn auch schwerer haben, gibt Tian Zetie zu. Man wolle sich trotzdem für alle Beziehungsmodelle gleichermaßen einsetzen. Davon sehen sich vor allem christliche Gruppen bedroht. Zhang Chuanfeng gehört der konservativen Unification Church an. Er ist gleichzeitig Vorsitzender der Vereinigung zum Schutz der taiwanischen Familie.
Wir sind selbstverständlich gegen alle drei Gesetzesentwürfe. Auch die Homo-Ehe geht gar nicht. Homosexuelle Handlungen sind sündhaft.
Die christliche Vorstellung von Sünde ist ein westliches Konzept. Die meisten Taiwaner gehören jedoch buddhistisch-taoistischen Religionen an, die sich selten zur Homosexualität äußern. Viel wichtiger ist die Gehorsamkeit gegenüber den Eltern. Dazu gehört auch, für Nachwuchs zu sorgen. Die Gegner der Gesetzesentwürfe setzen deshalb ganz auf traditionelle Familienwerte.
Sie wollen die herkömmlichen Vorstellungen von Ehe und Familie abschaffen. Wenn das durchkommt, dann steht alles auf dem Spiel. Die gesamte Nation wird untergehen.
Dabei gilt Taiwan als gesellschaftlich fortschrittlichstes Land in Ostasien. Am Samstag fand der jährliche Pride-Umzug bereits zum 11. Mal statt. Mit über 60.000 Teilnehmern ist er der größte Homo-, Bi- und Transsexuellen-Umzug in ganz Asien. Die Homo-Ehe sei gut und recht, findet Guo Yaohu. Seiner sechsköpfigen Lebensgemeinschaft helfe diese aber nicht viel weiter. Trotzdem begrüße er natürlich alle drei Gesetzentwürfe. Zumindest würden sie eine wichtige Diskussion anstoßen, nämlich was Familie denn überhaupt sei.